Liebe Gemeinde, was würdet ihr sagen, leben wir in unsicheren Zeiten? Ein bisschen dumme Frage nach gestern, aber ich habe die Frage vorher aufgeschrieben, ich stelle sie trotzdem. Ich glaube, auf dieser Welt lebt man nie in sicheren Zeiten. Dafür ist dieses kleine Kügelchen auf seiner Umlaufbahn im Weltall einfach zu vielen Kräften ausgeliefert, als dass man von einem sicheren Ort sprechen kann. Die Erde kann beben, das Klima sich erhitzen, Stürme können aufbrausen, Wälder abbrennen, Lawinen losdonnern, Wasserfluten über die Dämme brechen. Und als ob diese Naturphänomene nicht schon genug sind, genug bedrohlich sind, können die Lebewesen auch ganz schön viel Unheil anrichten. Von A wie Alligatoren, bis Z wie Zecken und mittendrin M wie Menschen mit ihren inneren Waffen von A wie Arroganz bis Z wie Zynismus, mit ihren äußeren Waffen von A wie Atombombe bis Z wie Zielfernrohr. Man ist Schöneres gefunden. Es ist nicht die Frage, ob wir in unsicheren Zeiten leben, wir bewegen uns in einer grundsätzlich unsicheren Welt. Manchmal können wir diese unangenehme Wahrheit verdrängen, aber das wird immer schwieriger angesichts der Flut von Unheilsmeldungen, die täglich auf uns einprasseln. Und je mehr uns diese Nachrichten verunsichern, desto mehr suchen wir irgendwo Halt. Im Bild gesprochen, wir sind wie in einem Bus, wir stehen in einem Bus, kein Sitzplatz. Um nicht umzufallen, greifen wir nach der Halteschlaufe. Daran halten wir uns fest. Wir könnten uns auch an der eigenen Krawatte festhalten. Und jetzt wisst ihr, warum ich heute keinen Talar anhabe. Wir könnten uns hier festhalten im Bus. Aber wer trägt denn heute schon noch Krawatte? Und vor allem würde mir dieser Halt ja überhaupt nichts nützen. Also, wir halten uns an den Halteschlaufen. Aber stellt euch vor, all die Halteschlaufen, eine nach der anderen, fällt ab. Sie fallen ab, wenn man sich daran sichern will. Mich dünkt, dass auf unserer Welt immer mehr Halteschlaufen abfallen. Wir wissen nicht mehr, woran wir uns festhalten können. Als Babyboomer bin ich lange mit der festen Gewissheit aufgewachsen, dass wir wirtschaftlich nicht nur stabil sind, sondern sogar immer stabiler werden. So habe ich das all die Jahre erlebt. Die verlässlichen Zinserträge waren der Beweis dafür, dass es immer weiter aufwärts geht. Daran konnte ich mich festhalten, heute nicht mehr. Ich leistete 2 Jahre lang Militärdienst, ohne je in echten Feindkontakt zu geraten. Wenn wir als Blauland gegen das Rotland kämpften, mussten wir nicht um unser Leben zittern. Alle diese Übungen waren supponiert. Dieses Wort habe ich im Militär kennengelernt. Es bedeutet, dass wir uns den Ernstfall mit ganz viel Fantasie ausmalen müssen, vorstellen. Wir taten so, als ob, und das war immer so künstlich. Wir lachten über diejenigen, die diese Übungen ernst nahmen, denn der Ernstfall war weit, weit weg. Daran konnte man sich festhalten. Heute nicht mehr. Es scheint nichts mehr zu halten. Frieden hält nicht, die Weltordnung bröckelt dahin, Demokratien zerfallen, die Busfahrt wird immer krimineller und rütteliger. Wenn all die äußeren gesellschaftlichen Säulen wegbrechen, wenn eine Halteschlaufe nach der anderen ihren Dienst verweigert, bleibt uns am Schluss halt doch nur noch die eigene Krawatte zum Festhalten. Oder mit anderen Worten, dann müssen wir selber zu Balancierkünstler werden in dem Bus. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch sehr anstrengend. Und es macht Angst. So, das ist die eine Wahrheit. Es ist nicht die ganze Wahrheit. Und darum rede ich jetzt noch ein bisschen weiter. Der christliche Glaube kann uns in dieser misslichen Lage entlasten. Ich möchte euch dies vor Augen führen mit einem unscheinbaren Stück Bibel, einem Ausschnitt aus dem Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi schrieb. Als er dies tut, sitzt er im Gefängnis. Er weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht, ob es mit ihm weitergeht. Er hat Hunger und Durst und Kalt. Er spürt gerade die Unsicherheit des Lebens hautnah. Er kann sich nicht selbst versorgen, sondern ist darauf angewiesen, dass er nicht vergessen geht, irgendwo da draußen in der Welt. Müsste jemand an ihn denken. Und siehe da, nach längerer Zeit kommt Epaphroditus vorbei und bringt Paulus eine Spende aus der Gemeinde in Philippi mit. Paulus freut sich. Er freut sich sehr, schreibt er. Auf Griechisch steht, er freut sich mega. Das schreibt er ihnen am Schluss seines Briefes. Sein Leben ist wieder etwas stabiler geworden. Nicht nur wegen der Spende, sondern weil er sich nicht mehr allein und vergessen fühlt. Er sagt aber nicht nur Danke, sondern erklärt, wie ihm der Glaube hilft, in seiner entbehrungsreichen Zeit, wo alle Halteschlaufen abfallen, nicht zu resignieren. Und wenn ihr den ganzen Brief mal durchlest, kann ich sehr empfehlen, der ganze Philipperbrief beglückt mich immer wieder neu. Achtet euch darauf, wie oft sich Paulus freut in diesem Gefängnis. Das Gefängnis ist voller Freude. Es gipfelt in der Einladung an alle, freut euch zu jeder Zeit, in jeder Lage. Er meint das ernst, er doppelt nach. Nochmal sage ich, freut euch. Okay, lasst uns das tun. Ich schließe die Augen und suche nach der Freude in mir. Wo hat sie sich versteckt? Woran freut sich mein Herz? Was erfüllt mich mit Freude? Ich öffne die Augen. Hat es funktioniert? Habt ihr irgendwo ein bisschen Freude in euch gefunden? Aufleben lassen? Hat es euch ein bisschen belebt? Oder wie hat es sich angefühlt? Zurück zu Paulus ins Gefängnis. Dort herrscht anscheinend auch Freude. Staunend fragt man, woher kommt sie, diese Freude? Er beantwortet die Frage gleich im nächsten Satz: Der Herr ist nahe. Und darum können wir alles, was uns beschäftigt, mit ihm teilen, ihm mitteilen. Ja, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Philipper 4. Da ist also eine Kraft in ihm, die sich nicht von äußeren Bedingungen kaputt machen lässt. Und nachdem er dies erklärt hat, nachdem er Christus, sein Fundament, vor uns hingestellt hat und einbetoniert hat, geht er im Schluss des Briefes auf die Spende ein. Hören wir mal da rein. Philipper 4, 10 bis 20.
Ich lese die Verse aus der Hoffnung für alle. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ich war zwar immer dazu bereit, aber wurde in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert. Ich sage das nicht, um auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun viel oder wenig habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Trotzdem war es sehr freundlich von euch, mir in meiner Notlage zu helfen. Ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch in Philippi habe unterstützen lassen. Gleich von Anfang an, als ich von Mazedonien weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkünden, wart ihr die einzigen, von denen ich als Gegenleistung für meinen Dienst Geld annahm. Ihr habt schon an meinen Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessalonich war, und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Ich schreibe das nicht, weil ich mir weitere finanzielle Unterstützung erhoffe. Es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Ich habe alles bekommen, was mir Epaphroditus von euch überbrachte. Und nun habe ich alles, was ich brauche, ja, mehr als das. Eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Aus seinem großen Reichtum wird Gott euch, Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott, unserem Vater, gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Ich höre vier Aussagen aus diesem Abschnitt heraus. Erstens, Paulus freut sich und ist dankbar. Und dieser Dank muss gesagt werden. Seine Geschwister in Philippi haben nicht einfach Geld überwiesen, sondern zeigen damit vor allem, dass sie an seiner Bedrängnis teilnehmen, dass er ihnen nicht egal ist, dass es da immer noch eine Verbindung gibt. Diese Spende tut ihm echt gut. Es gibt genug anderes, das ihm nicht so gut tut. Danke von Herzen. Das sagt er am Anfang. Zweitens, es geht tatsächlich nicht nur um die Übergabe von Geld. Dass die Gemeinde in Philippi an Paulus denkt, dass sie ihm ein Zeichen ihrer Verbundenheit schicken, ist eine, sagt er, Opfergabe. Das heißt, etwas, das nicht nur bei ihm, sondern auch bei Gott ankommt. Was kommt bei Gott an? Was für ein Duft steigt ihm da in die Nase? Es ist ein Wohlgeruch, weil eines seiner Geschöpfe, dieser Paulus dort, im Gefängnis, aufatmet. Und Gott atmet auch auf. Gott freut sich mit Paulus mit. Die Philippergemeinde bereitet so auch Gott Freude. Drittens, Paulus hat nun mehr als genug, mehr als ich brauche, schreibt er. Da verwendet er das gleiche griechische Wort wie ein paar Sätze vorher, wo er von Überfluss und Entbehrungen redet. Überfluss. Ich habe Überfluss jetzt. Es fließt über. Ich bin wieder vollgetankt. Aber die Übersetzung, ich habe mehr als genug oder mehr als ich brauche, bringt es auch recht gut auf den Punkt. Wir müssen hier schon stutzig werden. Mehr als genug? Überfließend? Ich meine, er sitzt im Gefängnis. Seine Zukunft ist ungewiss. Stutzig machen müsste es, weil wir diese Befindlichkeit in unserer Umwelt immer seltener antreffen. Obwohl wir in einer eindeutig komfortableren Situation leben, sind wir in der Versuchung eher im Lebensgefühl von noch nicht genug zu rotieren, beschäftigt zu sein. Wir haben nicht genug, wir sind nicht genug. Diese beiden Mängel halten uns auf Trab. Ich habe noch nicht genug getan, nicht genug verdient, nicht genug erledigt, nicht genug erreicht. Ich bin noch nicht genug erfolgreich, bin noch nicht genug attraktiv, ich bin noch nicht genug schlank, ich bin noch nicht genug beliebt, nicht genug abgesichert. Was für ein Stress, wenn man in den Spiegel schaut und auf der Stirn die ganze Zeit so eine rote 3 geschrieben sieht, ungenügend. Auf der Stirn von Paulus steht gerade mindestens eine 4,5, mindestens. Auf jeden Fall genügend Abstand zum Abgrund, genügend Abstand, um ohne Angst zu leben, darunter zu fallen. Das führt uns zur vierten Beobachtung. Paulus meint, ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden oder in jeder Lage zurechtzukommen. Egal, wie es da um ihn herum gerade aussieht ob er beschenkt wird oder bedrängt wird, wo auch immer er sich befindet, ich finde mich zurecht. Fragen wir nach, was meint er mit zurechtfinden? Auch hier hilft das griechische Wort zur Verdeutlichung. Er hat gelernt, autarkes zu sein, autark. Also selbstgenügend, selbstgenügsam, nicht abhängig von irgendwo etwas, das hier draußen passiert. Er muss nicht verzweifelt nach einer tragfähigen Halteschlaufe im Bus suchen. Er muss sich auch nicht an seiner eigenen Krawatte festhalten. Das heißt, er muss sich nicht selber einen Halt geben. Er ist nicht abhängig von seiner eigenen Stabilität, nicht mal davon. Es gibt da jemanden, der ihm diese Kraft gibt, stabil zu sein, die Kraft einflößt und überfließen lässt. So dass er den Brief beenden kann mit einer Verheißung an uns. Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Liebe Gemeinde, wenn ihr das nächste Mal in einen Bus steigt und keinen Sitzplatz bekommt, dann ergreift bitte eine Halteschlaufe. Ja, seid nicht zu fromm in diesem Moment. Macht keine Glaubensübung im Namen Jesu. Ich habe euch das nicht empfohlen, dass ihr mal einfach mal so dasteht. Es war ein Bild. Wenn euch das Leben Angst macht, weil es so unsicher ist, dann ergreift die Hand von Jesus. Versucht euch nicht an Sachen festzuhalten, die nicht festgemacht sind. Versucht euch nicht an Personen festzumachen, die nicht fest sind. Stellt euch nicht vor den Spiegel und schaut euch an, sondern stellt euch vor Jesus. Er ist stabil. Er spiegelt euch den Vater im Himmel, der euch hält und euch aushält. Jesus ist der Spiegel, der uns den Vater im Himmel zeigt, der uns in Liebe anschaut. Diese Liebe, an der halte ich mich fest. Und genau das machen wir jetzt, wenn wir Abendmahl feiern. Wir halten uns fest an dem, der uns auf ein sicheres Fundament stellt. Das Zwischenspiel gibt uns Zeit, uns darauf zu freuen und gibt uns Zeit, den Tisch zu decken vor aller Augen. Jetzt, genau, da kommt das Zwischenspiel. Kannst du kommen. Kannst kommen, ja.